In der heutigen Folge von Netzlehrer geht es darum, warum man heute eigentlich noch Lehrer werden sollte, warum sich Menschen darüber aufregen, wenn Lehrkräfte viel zu tun haben, und ich beantworte ganz unterschiedliche Fragen. Ich denke, das wird kurz, knackig und ich hoffe, ein bisschen unterhaltsam. Also viel Spaß bei dieser heutigen Folge.
Update.
Ein ganz kleines Update gibt es, und zwar bin ich ab jetzt auch auf WhatsApp zu erreichen. Da müsst ihr einfach nach Netzlehrer suchen. Wenn ihr mich auf Instagram schon abonniert habt, dann könnt ihr das Ganze machen über den Link in der Bio in meinem Instagram. Warum mache ich das? Naja, zum einen würde ich das gerne einfach mal ausprobieren, zum anderen haben natürlich viele WhatsApp und ich finde das eigentlich ganz gut schon bei dem Kanal innerhalb von Instagram, dass man, wenn man Sachen postet, die dann quasi erhalten bleiben, also chronologisch. Bei Stories ist es ja oft so, dass die dann wieder weg sind. Also, wenn ihr Lust habt, dann besucht mich doch auch gerne in dem WhatsApp-Kanal.
Aktuelles.
Eine Sache, an die man sich gewöhnen muss, wenn man online unterwegs ist und wenn man vor allen Dingen eine relativ große Reichweite hat, dann ist das, dass natürlich ganz viele Menschen etwas sagen wollen zu den Themen. Und das ist ja auch gut, wir wollen uns ja auch austauschen. Manchmal ist das sachlich, manchmal ist das nicht sachlich, aber manchmal nervt es auch. Und mich hat es besonders genervt, als ich folgenden Post losgeschrieben habe, der heißt: Wenn du wissen willst, wie es als Lehrkraft ist, stell dir vor, wie es wäre, wenn du gleichzeitig in einem Zirkus jonglieren, eine Katzenherde hüten, ein 5-Gänge-Menü in einer Spielzeugküche zubereiten, Schach gegen 5 Spieler spielen und dabei ein Feuer löschen müsstest. Alles, während du auf einem Einrad stehst und das Alphabet zur Melodie von Taylor Swift rückwärts singst. Das ist zugegebenerweise ziemlich überspitzt. Man könnte es auch polemisch nennen, ich weiß es nicht, und ihr könnt euch vorstellen, der ein oder andere hat sich beschwert über die Katzenherde. Dann gab es Leute, die haben sich gefreut, weil sie gesagt haben, stimmt, das mit der Spielzeugküche stimmt. Also es gibt ganz unterschiedliche Takes dazu. Was mich aber tatsächlich dann immer so ein bisschen annervt, sind Leute, die schreiben, naja, aber bei anderen Berufen doch auch. Und ich denke so, ja schon, aber mein Account heißt halt nicht Netz andere Berufe, sondern Netzlehrer. Und ich konzentriere mich darauf. Und ich konzentriere mich übrigens auch deshalb darauf, weil ich immer noch der Meinung bin, dass viele Menschen nicht genau wissen, was es bedeutet, Lehrkraft zu sein. Was es bedeutet im individuellen Fühlen. Und das wissen sie nach so einem Post auch nicht. Aber so ein Post ist ja nicht immer, aber oft auch nicht für alle möglichen Leute da, sondern auch eine Art von kollektiver Selbstvergewisserung. Damit sage ich aus, Leute, ich weiß, wie es euch geht, und ihr sagt, ja, und wir wissen, wie es dir geht, und wir wissen alle, wie wir uns fühlen, und wir freuen uns darüber, dass das öffentlich gemacht werden kann. Also insofern kam dann die große Diskussion zustande. Am besten fand ich natürlich den Take von dem Typen, der gesagt hat, ich als Lehrer finde, du übertreibst, wo ich so denke, ja klar, aber jetzt überleg mal ganz kurz, was das über dich aussagt. Also nicht zwangsläufig etwas Schlechtes, aber es ist nun mal so, wir können unsere Einzelerfahrungen nicht immer absolut setzen. Und übrigens, wenn ich so einen Post schreibe, dann mache ich das ja auch nicht als Einzelerfahrung, also im Sinne von, oh Leute, ich fühle mich so überfordert, sondern ich mache das quasi als Kulminationspunkt von, ja, hunderten Leuten, die mir tagtäglich schreiben. Also nicht hunderte tagtäglich, aber schon hunderte, wenn man so ein, zwei Wochen nimmt. Und das, was rauskommt, das sind dann oftmals auch Bauchgefühle in Bezug darauf, wie ich das eben wahrnehme. Und diese Wahrnehmung, die teile ich dann wieder, und dann findet eben so eine Art von manchmal kollektiver Selbstvergewisserung statt. Ich bin keinem sauer und keiner, die sagt, naja, aber Eltern haben es doch auch total schwer oder so. Ich würde mich manchmal nur so freuen, wenn die Leute dann halt, weiß ich nicht, 3 Posts mal zurückgehen, wo ich dann über Eltern schreibe oder über Schülerinnen und Schüler oder eben über die Bürokratie oder über alles andere. Es ist ja auch nicht so, dass man nicht ein ganzes Buch lesen könnte. So, Rant vorbei. Trotzdem ist das natürlich interessant. Wenn man sich zu sehr aufregen würde oder getriggert wäre, dann dürfte man das gar nicht machen. Insofern habe ich mir ja selbst ausgesucht. Und die meiste Zeit ist es eigentlich auch ganz schön. Kommen wir mal zu den Fragen und vor allen Dingen zu den zentralen Fragen.
Thema.
Ich würde gar nicht mit einer Frage beginnen, sondern mit einer Aufforderung. Und diese Aufforderung war: Kannst du 5 Gründe nennen, warum man heutzutage noch Lehrkraft werden sollte? Und darüber habe ich mir dann echt Gedanken gemacht. Das wären meine 5 Gründe. Verbeamtung. Kleiner Scherz. Ohne Witz, natürlich ist es für viele ein Grund, dass es diese Jobsicherheit gibt, aber ich würde mir sehr wünschen, dass dieser Grund so auf Platz 3 oder 4 zumindest kommen würde. Denn diese Jobsicherheit als Ausgangsgedanke, wenn der dazu führt, dass Leute noch nicht mal Lust haben auf ein bestimmtes Fach, sondern sagen, naja, das Fach ist eigentlich egal, Hauptsache ich werde Lehrer, dann finde ich das einfach problematisch, weil ich, unabhängig davon, dass man nicht ausbrennen sollte, man schon auch brennen sollte für das, was man tut. Das kann fachbezogen sein, das kann beziehungsbezogen sein. Im besten Fall ist es natürlich beides, ne, dass man den Anspruch hat, boah, ich habe richtig Lust auf bestimmte Themen und versuche die für die Kinder und Jugendlichen so zugänglich zu machen, dass die tatsächlich inspiriert sind und Feuer fangen. Und das ist das Beste, was es geben kann. Im Prinzip habe ich jetzt quasi einen zweiten Grund direkt mitgeliefert, denn man hat einen bedeutungsvollen Einfluss auf die Zukunft der Kinder. Und das hört sich so hochtrabend an, aber es ist tatsächlich so. Keiner würde wahrscheinlich sagen, dass man 30 Kindern mit dem, was man tut, eine Zukunft gewährleisten kann, die dann für alle gleich erfolgreich ist. Aber zu wissen, dass man einen kleinen Einfluss darauf hat, wie junge Menschen sich weiterentwickeln, wenn sie die Schule verlassen, das gibt einem Bedeutung. Und es gibt einem auch Bedeutung, diese kleinen Momente. Ich glaube, das ist das, was viele gar nicht so richtig verstehen können, dass Lehrkräfte, wenn es funktioniert und wenn man es schafft, sich von den manchmal schwierigen Gegebenheiten unabhängig zu machen, dann sind das einfach bedeutungsvolle Momente. Und ich glaube, wir sollten sowieso viel mehr über Bedeutung und Sinnstiftung und Relevanz sprechen, was ich auch deshalb tue. Also insofern, die Bedeutung im eigenen Einfluss für die Zukunft von jungen Menschen ist ein weiterer wichtiger Grund. Wie gesagt, ich habe den ersten Grund gerade nur aus Spaß auf Platz 1 gemacht. Ein weiterer Grund ist lebenslanges Lernen. Ich weiß, das ist so ein bisschen abgedroschen, aber es ist so, dass man als Lehrkraft, wenn man möchte und will, und ja, ich finde auch, man sollte, wirklich weiter lernen kann und sich ausprobieren kann und eben auch verschiedene Themen mit den Kindern erarbeiten, die man vielleicht zunächst gar nicht gedacht hat, dass sie einmal in die eigenen Aufgabenbereiche fallen. Das sind alles Dinge, die total interessant sind, und ich glaube, es gibt wenig Berufe, wo man sich so weiterentwickeln kann, wenn man das denn möchte. Und ist klar, wenn es die Struktur erlaubt. Der dritte Punkt wäre Vielfalt und Abwechslung. Ich meine, gut, das sagen wahrscheinlich alle, die in Berufen arbeiten, in denen es irgendwie um Menschen geht, aber es ist schon so, ne, dass man wirklich eine unglaubliche Abwechslung hat. Auf die eine oder andere Abwechslung kann man natürlich verzichten, aber es ist eben nicht so, dass man zu einem Ort geht und dann sagt, okay, also hier sitze ich jetzt den ganzen Tag und dann fahre ich wieder nach Hause. Diese Abwechslung, die ist absolut ein Grund dafür, Lehrkraft zu werden. Wenn man das Ganze jetzt etwas größer sieht, dann sitzt man quasi an der Schaltstelle der Gesellschaft. Boah, das ist auch hochtrabend, aber es ist ja in der Tat so. Mit genügend Idealismus, der nie gesundheitsschädlich sein darf, kann man einen Unterschied machen in Bezug darauf, wie die Gesellschaft aussieht. Und sei es, indem man eben dafür zum Beispiel sorgt, dass Kinder und Jugendliche verschiedene Perspektiven einnehmen können, wissen, dass Gewalt nicht die Lösung ist. Und das soll jetzt gar keine moralische Überhöhung sein, sondern man kann den Unterschied machen. Und ich glaube, das sind ganz wichtige Punkte. Vielleicht würde ich den letzten an erster Stelle nehmen. Man kann gesellschaftlichen Wandel bewirken, habe ich gesagt. Man kann einen Einfluss auf die Zukunft von jungen Menschen haben. Man kann lebenslang lernen. Man hat einen Job mit Vielfalt und Abwechslung. Und ja, man hat auch seine Jobsicherheit. Den Punkt mache ich jetzt als allerletztes. Also, das wären die 5 Punkte, die für mich zentral dafür sind, ob man heute noch Lehrkraft werden sollte.
Thema.
Damit ich nicht bei jeder einzelnen Frage eine neue Kategorie einblende, jetzt das letzte Mal, sonst sage ich dann einfach nur Frage. Frage: Wie gehe ich mit dem Leid der Kids um? Wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich diese Frage, auch wenn es sehr hart klingt, erstmal reframen und sagen, wie gehe ich mit mir um? wenn ich dieses Leid der Kids erfahre. Denn man muss eine Sache sagen, Lehrkräfte können ganz viel bewirken, aber eben auch nicht alles. Und selbst mit sich umzugehen und dafür zu sorgen, dass man nicht alles auf sich bezieht, und zwar nicht auf sich beziehen in einem egozentrischen Sinne, sondern als zum Beispiel persönliches Scheitern, ist extrem wichtig. Und wenn man das nicht schafft, dann wäre es ganz zentral, zur Supervision zu gehen oder zur Therapie. Das meine ich ganz ernst. Für Kids kann man nur da sein, und dieses Dasein ist aber etwas, was Raum braucht. Das heißt, wenn man zwischen Tür und Angel jemanden anspricht, sag mal, wie geht es dir und so, dann ist das wichtig. Und es gibt Schülerinnen und Schüler, die das ganz wichtig auch selber finden und auch wahrnehmen. Aber das kann natürlich nicht alles sein. Von daher, wenn man dem Ganzen systemisch begegnen möchte, dann würde ich sagen, ist es wichtig, innerhalb der Schule zu schauen, welche Möglichkeiten es gibt, Raum zu schaffen. Und so ein Raum kann Beratung sein, ein Raum kann aber auch eine Arbeitsgemeinschaft sein. Es gibt Ich-AGs oder sowas wie Stärken-Stärken. Ihr wisst selber, ich mache Theater, das ist auch extrem wichtig, um, ich weiß ja nicht, um was für ein Leid es geht, aber zum Beispiel um Selbstbewusstsein zu stärken, Solidarität zu stärken und junge Leute in einen anderen Zusammenhang mal zu bringen. Also das heißt, es geht aus meiner Sicht beim Leid nicht immer zwangsläufig darum zu sagen, so Mensch, wie geht's dir denn? Ja, man muss das ja nicht, ich sage jetzt mal, platt reden, vor allen Dingen, weil man ja manchmal nicht durchkommt, sondern Räume dafür zu schaffen, dass Schülerinnen und Schüler Freude erfahren. Ich glaube, das ist extrem zentral. Frage: Wie können wir Eltern die Lehrer unterstützen? Material beschaffen? Spenden? Zeit? Ich glaube, Unterstützung kann auf unterschiedliche Weise passieren. Zunächst einmal natürlich lokal. Ich denke, die meisten Fördervereine von Schulen haben viel zu wenig Geld. Das heißt, wenn man wirklich vor Ort unterstützt, ist das, glaube ich, schon ganz zentral. Wenn man mal einen Zehner übrig hat, mal einen Zwanziger übrig hat, den eigenen Förderverein zu stärken. Ich glaube aber auch, dass so eine Unterstützung ideeller Natur sein kann. Ideeller Natur heißt eben, die Leute zu unterstützen, die öffentlich sprechen. Unterstützung heißt in dem Fall, das kann wirklich nur ein kleines Like bedeuten, das kann sein zu widersprechen, wenn Leute ihre Vorurteile abladen. Aber natürlich gibt es dann auch Gremien, in die man gehen kann, wenn man das Gefühl hat, ich möchte mich noch mehr engagieren. Also in Schulen gibt es natürlich die Elternvertretung, aber es gibt natürlich auch höhere Gremien bzw. solche Initiativen. Ich nenne jetzt mal beispielhaft den Bildungsrat von unten. Auch dort sind Eltern, auch dort kann man mit Lehrkräften in Kontakt treten, Verbindungen etablieren und dafür sorgen, dass man sich gegenseitig unterstützt. Also ich glaube, da gibt es sehr unterschiedliche Ebenen, aber ich würde sagen, selbst im Kleinen ist eine Unterstützung schon wichtig und anfangen würde ich immer beim Lokalen. Frage: Wann stürzt dieses System endlich? Ich glaube, eine Sache ist ganz wichtig und damit möchte ich nicht sagen, dass die Frage falsch ist. Jeder, der denkt, dass ein System einfach so in sich zusammenfallen könnte, irrt. Systeme fallen nicht ineinander, denn Systeme bestehen aus Menschen und Menschen üben Funktionen aus. Und die Funktionen, die sie ausüben, sind in jeweils unterschiedlichen Institutionen angesiedelt. Diese Institutionen hängen voneinander ab und so weiter und so fort. Das heißt nicht, dass sich Systeme nicht ändern können, wenn man auf jeder systemischen Ebene arbeitet. Aber das heißt, dass es nicht den Zeitpunkt geben wird, wo quasi das System in sich zusammenfällt. An dieser Stelle würde ich gerne nochmal verweisen auf die Folge Die Schule brennt mit Aladin Elmafalani. Kann man sich anhören, überall wo es Podcasts gibt. Da wird das Ganze nochmal zusätzlich vertieft. Warum werden Ausbildungsstrukturen nicht angepasst? Auch hier geht es ein wenig in dieselbe Richtung. Der Soziologe Armin Nasseh sagt sinngemäß, dass sich etwas deshalb durchsetzt, weil es funktional ist. Also das heißt, weil es sich bewährt. Und Systeme bewähren sich unabhängig davon, ob sie gut oder schlecht sind. Sie bewähren sich auf der Grundlage von verschiedenen Faktoren, wie zum Beispiel Effektivität, Effizienz und so weiter. Beispiel Noten. Noten können nicht einfach so abgeschafft werden, weil das ja bedeuten würde, dass man etwas anderes tun müsste und diese Rückmeldungen beispielsweise würden mehr Zeit einnehmen. Also man müsste an sehr vielen Schrauben drehen. Und in Bezug auf die Lehramtsausbildung hat das eben aus meiner Sicht auch den Grund, dass eine sehr lange Tradition besteht, wie guter Unterricht auszusehen hat, wie man diesen Unterricht gestaltet und wie man diesen Unterricht dann bewertet. Und das wiederum ist natürlich eine Rückwirkung auf die Ausbildungsstruktur selbst. Wenn jetzt das Studium als Ganzes gemeint ist, da würde es dann nochmal sehr viel größer werden. Aber da kann ich zumindest sagen, dass Professorinnen wie Anne Slifka, der Bildungsrat von unten selbst und auch schon KultusministerInnen darüber gesprochen haben, dass sie ein duales System zumindest ausprobieren sollten. Also was ich damit sagen will, ist, wir können uns noch Hoffnung machen. Frage: Wie gehe ich am besten mit der Lärmbelastung um? Das ist eine komplexere Frage aus meiner Sicht, als man sich denken kann, denn man kann Kinder ja nicht die ganze Zeit dazu bringen, komplett still zu sein. Ich glaube aber, dass es insgesamt wichtig ist, Strukturen zu etablieren, die sehr rigoros verfolgt werden. Was kann das bedeuten? Naja, zum Beispiel die oftmals genannte Schule in Wutöschingen, die gar keinen Unterricht mehr hat, sondern Lernräume und so weiter, die hat es unter anderem geschafft, dass es einen Lernraum gibt, dessen Charakteristikum schon ist, dass man dort nicht sprechen darf. Also mit anderen Worten, den Kindern und Jugendlichen und auch den Lehrkräften wird gar nicht einfallen, da reinzugehen und rumzuschreien. So ein bisschen wie eine Kirche, könnte man sagen. Und das soll einfach nur zeigen, dass es oftmals mehr darum geht, zusammen mit dem Kollegium oder zum Beispiel der Fachschaft darüber nachzudenken, wenn es das Problem viele betrifft, wie man das Ganze systemisch bzw. in dem Fall systematisch lösen kann, damit man nicht individuell irgendwann gezwungen ist, einen Kopfhörer aufzusetzen. Wie das dann funktionieren kann, das ist natürlich wieder sehr individuell, aber ich hoffe, dass der Impuls, vom Individuellen auf die Gemeinschaft zu gehen, dennoch ja einigermaßen sinnvoll für dich erscheint. Frage: Wieso bist du trotzdem noch Lehrer? Naja, man muss das ja so sehen, dass ich ohne meinen Beruf und die Inspiration, die ich aus den vielen Begegnungen mit jungen Menschen und auch mit Kolleginnen und Kollegen bekomme, gar nicht auf die Idee kommen könnte, dass Schule auch anders sein kann. Also das ist mein Inspirationsquell selbst. Vor allen Dingen zugegebenermaßen natürlich in Bezug auf die beiden Gruppen, auf die ich mich so oft beziehe, Theater und Medien, weil sich hier eben aus meiner Sicht alles zeigt, was wichtig ist in Bezug auf die Möglichkeit, wie Lernen auch stattfinden kann. Also keine Klassengebundenheit, keine sofort bestehende Zielsetzung, Kommunikation auf Augenhöhe, demokratisches Handeln, Wirkungsgrade, trotz oder weil es keine Noten gibt und all das Mögliche. Also diese Erfahrungen, die sind für mich zunächst mal zentral im Positiven. Und das, was ich im Negativen mitbekomme von all den Menschen, die mir folgen und die mir zuschreiben und so weiter, das reibe ich daran und versuche dann dadurch natürlich auch auf meinen verschiedenen Kanälen zu überlegen, wie man, ja, es ist jetzt ein bisschen unsexy, aber diesen Ist-Zustand in einen Soll-Zustand überführen kann. Und der Soll-Zustand wäre, dass wir als Lehrkräfte, ich mache es jetzt mal nochmal pathetisch, weniger leiden, dass wir das, was wir tun, sinnstiftend finden und nicht zu viel tun, was wir überhaupt nicht sinnstiftend finden. Und natürlich, dass die wichtigsten Leute, um die es eigentlich geht, die Schülerinnen und Schüler, auch das Gefühl haben zu wissen, warum sie tun, was sie tun. Denn darum geht's ja, dass man aus der Schule kommt, zurückblickt und sagt, hier habe ich richtig was gelernt. Ich habe gelernt, leidenschaftlich zu sein gegenüber Gegenständen. Ich habe gelernt, was es heißt, sich etwas anzueignen. Ich habe gelernt, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und Probleme auszuhandeln. Und ich weiß, was ich kann und kann das jetzt auch im weiteren Leben tun. Ich glaube, das ist so zentral und dafür lohnt es sich eben zu kämpfen. Und zwar quasi direkt am Boden, aber natürlich auch im ideellen Sinne über die zahlreichen anderen Dinge, die ich tue. Frage: Wie kann man Wertschätzung erfahren in diesem Beruf? Das ist nicht ganz so einfach, weil das natürlich eine Erwartungshaltung ist und mit einer Erwartungshaltung kommt man nicht weiter. Ne? So nach dem Motto, eigentlich erwarte ich, dass ich Wertschätzung erfahre, aber keiner gibt sie mir. Deshalb finde ich erstmal wichtig, eine Wahrnehmung dafür zu schaffen. Wahrnehmung dafür kann zum Beispiel sein, indem man andere wertschätzt, indem man andere lobt. Nicht willkürlich, sondern ganz aktiv. Oder indem man Räume dafür auch schafft. Also zum Beispiel eine Feedback-Runde innerhalb der Klasse, vielleicht sogar innerhalb des Kollegiums. Wenn das so ein bisschen komisch wirkt und so, kann man das zum Beispiel, ich habe das mal so gemacht, ich habe so Lob zum Mitnehmen gebracht. Und dann stand da drauf, das konnte man sich abreißen, gebt das einem Kollegin oder einer Kollegin, die es gerade gebrauchen kann. Und das ging ganz schnell weg, wurde ganz schnell abgerissen, aber eben, weil das so einen Aufforderungscharakter hat. Und ich glaube, das ist vielleicht das zentrale Wort, einen Aufforderungscharakter zu schaffen, der natürlich im besten Fall nicht direkt von einem selber ausgeht, so nach dem Motto, jetzt lob mich doch mal endlich. Ich habe hier eine Kaskade von Fragen noch, die ich vielleicht jetzt mal auf eine begrenze, weil noch einige kommen, und zwar, wie man sich um dieses Einzelkämpfertum kümmern kann. Es gibt hier natürlich auch die verschiedensten Antworten und natürlich ist das auch systemisch bedingt, also mit anderen Worten, man kommt ja aus einem Studium raus, wo Gruppenarbeit, wenn man so möchte, überhaupt keine Rolle spielt. Klar, man macht mal ein Referat zusammen, aber das heißt, es ist kein Gegenstand des Studiums oder der Ausbildung, zusammenzuarbeiten. Gegenstand. Ja, also nicht nur sozusagen einfach prozessbegleitend und unreflektiert. Das heißt, man kann ja dann nicht erwarten, dass man nach 8 Jahren als Teamplayer rauskommt. So, jetzt gibt es unterschiedliche Ansätze. Das Beste ist natürlich, wenn man das wie bei Stefan Quandt an der Schule macht, dass man tatsächlich Systeme etabliert, wo sich Kolleginnen und Kollegen treffen und zum Beispiel gemeinsam Material erarbeiten. Aber da sowas nicht vom Himmel fällt, ist es aus meiner Sicht immer zentral, dass man, wenn man selber das als Problem sieht, man sich Mitstreiter sucht und zunächst mal das Ganze versucht, organisch wachsen zu lassen. Dann zu reflektieren, dann zu systematisieren und dann vorzustellen, weil warum das in einem größeren Kreis auch funktionieren könnte. Das hört sich alles sehr einfach an, ist aber ziemlich schwer, aber vielleicht hilft das schon mal so ein ganz kleines bisschen weiter. Frage: Wie baue ich die Angst vor den Missständen im Schulsystem vor dem Referendariat ab? Leider Gottes ist die erste Antwort darauf, weniger auf Social Media unterwegs zu sein, vielleicht auch mir nicht mehr zu folgen, das kann ich nicht beurteilen. Mir hat mal jemand geschrieben, dass er mir im Referendariat dann entfolgt ist. Man kann ja trotzdem den Blog weiterlesen, wo es ja ganz viele Dinge gibt, die für das Referendariat sinnvoll sind. Übrigens auch ein Artikel über Angst im Referendariat. Aber ohne den jetzt so komplett nachzuerzählen, Angst ist oftmals gar keine Angst vor etwas Konkretem, sondern die Angst vor dem, was man nicht kontrollieren kann. Und man kann die Zukunft grundsätzlich nicht kontrollieren. Und dann hört man auch noch die verschiedensten Dinge, die schlecht laufen. Erstens, es gibt ganz viele Referendarinnen und Referendare, für die das Referendariat super ist. Also glaubt man kaum, aber das ist so. Aber wenn man natürlich anfängt, sich darauf zu konzentrieren, was alles schlecht läuft, dann ist das ganz schlecht. Also Angst baut man am besten ab, indem man entweder weniger über Angst hört, ich meine, das ist ja auch bei uns so, wenn es um Nachrichten geht oder so, oder sich eben konzentriert auf das, was positiv ist. Mein erstes Buch, was ich geschrieben habe, das ABC der gelassenen Referendarinnen und Referendare, da allerdings nur im generischen Maskulinum, hat sich genau darum gekümmert, zu sagen, wie kann ich das eigentlich schaffen, das Ganze positiv zu sehen. Und ich glaube, dass das auch ganz zentral ist. Frage: Welchen Einfluss hat die Qualität der Schulleitung auf den Job als, in Anführungsstrichen, normale Lehrkraft? Einen ganz fundamental zentralen. Ich glaube, dass Schulleitungen gar nicht hoch genug geschätzt werden können. Ich kann gleichzeitig das Problem, das systemische Problem benennen, denn Schulleitungen sind im Grunde genommen ja CEOs. Die sind Manager eines großen Unternehmens mit verschiedenen Abteilungen, die jeweils unterschiedliche Bedürfnisse haben und haben unterschiedlichste Aufgaben in Bezug auf Personalführung, in Bezug auf Schulentwicklung, in Bezug auf pädagogisches Handeln, in Bezug auf Gebäude und so weiter und so fort. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Schulleitungen so zentral sind, dass sie überhaupt dafür verantwortlich sind, ob Veränderungsprozesse in Gang kommen. Das bedeutet allerdings nicht, dass sie diese Veränderungsprozesse auch zwangsläufig selbst leiten müssen. Das bedeutet nur, dass zum Beispiel zu einem guten Leadership gehört, zu mandatieren, etwas aus der Hand zu geben, Leuten die Verantwortung zu geben und das auch vor den anderen zu sagen bzw. ja, deutlich zu machen, offiziell zu machen, zu loben, qualitativ hochwertiges, konstruktives Feedback zu geben und. Also nochmal, welchen Einfluss hat die Qualität der Schulleitung auf den Job als normale Lehrkraft? Einen riesig großen. Man kann in diesem Job Räume schaffen oder Räume begrenzen. Man kann motivieren oder demotivieren. Man kann eine Richtung vorgeben oder es lassen. Man kann auf Augenhöhe diskutieren oder sehr streng sein. All das hat einen wahnsinnig großen Einfluss. Nicht sozusagen den 1A-Superpower-Einfluss im Sinne von nur die Schulleitung haben alles in der Hand. Natürlich können Lehrkräfte auch viel machen, aber die Schulleitungen selbst sind zentral. Das war jetzt ganz viel harter Tobak, deshalb mache ich jetzt noch die drei kleinen letzten Fragen so ein bisschen zusammen, weil ich glaube, die kann ich relativ schnell beantworten. Wie viele positive Mails bekommt ein Lehrer pro Schuljahr, egal von wem? Ich kann nicht sagen pro Schuljahr und als Lehrer, weil das, glaube ich, höchst individuell ist. Ich würde jetzt mal so sagen 2, aber ich kriege natürlich über Instagram dann immer wieder mal eine Mail. Wenn eine positive Mail kommt, ist das aber natürlich wie ein Sonnenstrahl, der sehr lange wirkt. Also insofern sage ich auch in allen möglichen Podcasts immer, dass die Leute sogar 10 Jahre danach ihren Lehrkräften nochmal schreiben können, denn so ein Lob ist, wie gesagt, einfach unglaublich wichtig. Die zweite Frage ist: Zum aktuellen Thema würde ein Interview mit Isabel Probst doch gut passen, beziehungsweise ist gar keine Frage. Dazu kann ich nur sagen, ich war selber bei Isabel Probst, vielleicht für diejenigen, die das noch nicht gehört haben. Ich habe damals zwar auch über mein Buch gesprochen, aber da ging es natürlich auch um die Frage, wie man Herausforderungen des Systems am besten meistert. Muss man einfach mal suchen bei Isabel Probst live after Lehramt mit mir zusammen. Und jetzt kommt noch eine ganz schöne Frage. Hattest du ein Lieblingsspiel in der Kindheit? Da fällt mir ganz viel zu ein, ich mache es aber relativ kurz. Zum einen, ich habe Spiele immer selber erfunden. Das heißt, also auf dem Schulhof, als ich klein war. Ne? Das heißt, ich war sozusagen derjenige, der sagt, lass uns das doch jetzt mal machen. Und wir haben irgendwann mal ein Pavillon gekriegt für unsere Schule. Und da haben wir drumherum dann Fangen gespielt und mit bestimmten Regeln. Pavillon fangen hieß das, glaube ich, oder Pavillon kriegen oder so. Und sowas hat mir total Spaß gemacht. Ich konnte aber unglaublich schlecht verlieren. Ich glaube, ich bin damit besser geworden, also so bei Brettspielen oder so. Ich war derjenige, der dann mit dem ganzen Arm das Spielfeld abgeräumt hat, wenn es in die falsche Richtung lief. Das musste ich sehr lange lernen. Ich glaube, wie gesagt, mittlerweile geht das besser. Und vielleicht ist das auch die gute Überleitung zum Ende, denn als Lehrkraft muss man ja auch manchmal verlieren lernen, aber natürlich auch deshalb, weil man dann wieder gewinnen kann. Sehen wir positiv in die Zukunft. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht und wir hören uns beim nächsten Mal beim Netzlehrer.